Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Mosimann zu Ihnen und sein Thema lautet Das mosaische Gesetz und seine Erfüllung. Vorher jedoch hören Sie das Gemeindelied Liebster Jesu, wir sind hier. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte Sie auch alle sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Das Thema heißt das mosaische Gesetz und seine Erfüllung. Das ist natürlich als Titel gesehen sehr allgemein gehalten. Man kann unter diesem Thema sehr, sehr viel sagen. Es ist ja im Grunde genommen das Thema der ganzen Bibel. Und da kann ich heute Morgen natürlich nur einen ganz kleinen Teil aus diesem ganzen Spektrum herausgreifen. Und ich möchte das tun vor dem Hintergrund von dem, was heute in und um Jerusalem vor sich geht. Denn was heute dort vor sich geht, das sind keine Zufälle, das sind Abläufe in einem Plan, den Gott für alle Menschen selber in seinen Händen hält. Und ich möchte nun versuchen, mit drei Schritten in dieses Thema einzusteigen. Als erster Schritt möchte ich auf die Bedeutung eingehen, welche das mosaische Gesetz und seine Erfüllung für die verschiedenen Menschen hat. In einem zweiten Schritt dann die Auswirkungen auf die Weltpolitik und zum dritten Teil auf die Auswirkungen in unserem ganz persönlichen Leben. Und nun zur Bedeutung von diesem mosaischen Gesetz und seiner Erfüllung für die verschiedenen Menschen. Unser himmlischer Vater, der hat uns durch Mose einen unermesslichen Reichtum gegeben. Er hat uns das Fundament zur Bibel mit dem klaren Plan für unsere Erlösung gegeben. Und ich möchte aus diesem göttlichen Plan für unsere Erlösung zwei Aspekte herausgreifen. Das ist zum einen das Gesetz, welches in 2. Mose 20 als ein Schulmeister für sein Volk, für uns gegeben wurde. Und zum anderen ist es die Verheißung, die Ankündigung von einem zukünftigen Propheten gleich Mose, der den Menschen von Gott als sein Sprachrohr gegeben werden soll. Diese Verheißung, die finden wir in 5. Mose 18, Vers 18, und dort steht geschrieben: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Das sind zwei Aspekte, welche die Menschheit seit Moses bis auf den heutigen Tag in einem immer mehr zugenommenen Maße geprägt haben. Mit der Kraft dieser Worte hat sich die ganze Menschheit sowohl durch das Gesetz als auch durch den verheißenen Propheten, ich möchte meinen, in vier Hauptgruppen unterteilt. Nach dem Gesetz beurteilt haben wir eine erste Gruppe von Menschen, welche das Wort nicht kennen oder nicht kennen wollen. Das göttliche Gesetz hat für sie keine oder bestenfalls noch eine vermenschlichte Bedeutung. Das heißt nun aber nicht, dass diese Menschen gesetzlos wären. Im Gegenteil, Paulus sagt in Römer 2, Vers 14, die Heiden, die das Gesetz nicht haben, die tun des Gesetzes Werke. Sie sind an das Gesetz der Sünde gebunden, sie dienen heidnischen Götzen. Dann denke ich an eine zweite Gruppe von Menschen, die sind eigentlich genau das Gegenteil. Für diese ist das mosaische Gesetz bis auf den heutigen Tag eine sehr wichtige Sache. Es hat eine sehr große Bedeutung. Es ist ihnen heilig. Sie bemühen sich aus eigener Kraft, nach diesem Gesetz zu leben. Das sind die an die Tora gläubigen Israeliten. Für eine dritte Gruppe von Menschen wurde das mosaische Gesetz bereits erfüllt. Es wurde erfüllt, indem es durch ein anderes Gesetz abgelöst wurde. Und dieses andere Gesetz, das ist der Koran, das sind die Moslem. Und nun haben wir noch eine vierte Gruppe von Menschen, und das sind wiedergeborene Christen. Für diese ist das mosaische Gesetz auch erfüllt, aber nicht durch ein anderes Gesetz, sondern durch einen Stellvertreter, der an unserer Stelle das vollbracht hat, was dem Gesetze nicht möglich war. Und dieser Stellvertreter, der das alles getan hat, das ist der in 5. Mose 18, Vers 18 verheißene Prophet in der Person von Jesus Christus. Aber nun die Frage: Welche Bedeutung hat dieser von Moses verheißene Prophet für die anderen Gruppen von Menschen? Für die erste Gruppe, welche das Wort Gottes nicht kennen oder nicht kennen wollen, hat auch der verheißene Prophet keine relevante Bedeutung. Ich möchte sagen, noch nicht. Für die zweite Gruppe, die an die Tora gläubigen Israeliten, für sie ist dieser durch Mose verheißene Prophet noch gar nicht gekommen. Sie warten noch immer auf ihren Messias. Und die dritte Gruppe, das heißt diejenigen, welche das mosaische Gesetz durch ein anderes Gesetz abgelöst sehen, die beziehen sich auch auf die Verheißung in 5. Mose 18 und sind überzeugt, dass sich diese Prophetie in der Person von Mohammed als einem neuen Gesetzesträger bereits erfüllt hat. Ich komme noch darauf zurück. Fassen wir nun die in Anführungsstrichen gläubigen Menschen zusammen. Dann haben wir einerseits das Volk Israel, welches noch immer auf den verheißenen Propheten wartet, während andererseits sowohl die Moslem als auch die Christen überzeugt sind, den wahren Propheten zu kennen. Aber es ist nicht der gleiche. Der eine ist der falsche und der andere ist der wahre Prophet. Es sind zwei Propheten, die sich gegenseitig völlig ausschließen. Und doch gibt es zwischen diesen Propheten eine Gemeinsamkeit. Beide berufen sich, wie schon erwähnt, auf die gleiche Verheißung in 5. Mose 18, Vers 18. Denn wir lesen diese Verheißung nicht nur in der Bibel. Sie steht genauso auch im Koran. Sie wurde dort wörtlich übernommen. Nur diese Verheißung, sie bleibt denn auch die einzige Gemeinsamkeit und wird mit dem Auftritt von Abraham abrupt und völlig zerschlagen. Gott hat mit Abraham einen ewigen Bund gemacht. Und er hat ihm auch einen Sohn als den rechtmäßigen Erben und Träger dieses Bundes verheißen. Was aber Gott damals nicht gesagt hat, war der Zeitpunkt, wann der verheißene Sohn kommen werde. Gott hat mit Abraham einen Bund des Glaubens und nicht des Schauens gemacht. Die Zeit verging, Abraham und Sarah sind alt geworden und der verheißene Sohn, der war immer noch nicht gekommen. Die Verheißung hat sich verzogen. Und da wurde der Bund des Glaubens hart auf die Probe gestellt. Sarah konnte in ihrem Alter nicht mehr vorstellen, dass sich diese Verheißung nun tatsächlich mit ihr erfüllen sollte, in Anbetracht ihres Alters. Und wer von uns könnte ihre Zweifel in Anbetracht von diesem Alter nicht nachvollziehen? Sie hat dann ganz menschlich gehandelt. Sie hat Abraham gebeten, zu ihrer Magd Hagar zu gehen, damit er doch auf diesem Wege den verheißenen und von ihm so sehr begehrten Sohn bekommen würde. Abraham ist dem Rat von Hagar gefolgt. Und die Magd Hagar, die gebar ihm seinen ersten Sohn mit Namen Ismael. Wie Malgo hat dieses Vorgehen jeweils bezeichnet mit Gebetserhörungsbeschleunigung. Denn Ismael war nicht der von Gott verheißene Nachkomme und Erbe des Bundes. Er war nicht der aus dem Glauben, aus dem Geist Geborene. Er war der aus dem Unglauben, aus dem Fleisch Geborene. Abraham war damals 86 Jahre alt und die Folge von seinem Fehltritt war, dass dann Gott eine lange Zeit nicht mehr mit ihm gesprochen hat. Erst 13 Jahre später, als Abraham 99 Jahre alt war, sprach Gott in 1. Mose 17 wieder mit ihm. Dort, wo er die Verheißung des ewigen Bundes wieder aufnimmt und dann zu Abraham sagt, Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak heißen, denn mit ihm will ich meinen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Und bereits ein Jahr später hat sich dann diese Verheißung erfüllt. 100 Jahre war Abraham alt, da ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Nun hatte Abraham zwei Söhne. Einen von der Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war, ist der nach dem Fleisch Geborene. Der von der Freien ist der durch die Verheißung Geborene. mit diesen zwei Söhnen hat in der Geschichte des Menschen eine Entwicklung begonnen, die noch heute weltweit in vollem Gange ist. Eine Entwicklung, die nicht abgeschlossen ist und sowohl die Weltpolitik als auch das persönliche Leben gerade in unseren Tagen immer mehr beeinflusst. Paulus, er sagt in Galater 4, Vers 29, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgt den, der nach dem Geist geboren war. Also geht es auch jetzt. Das war bei Abraham so, das war bei Paulus so und das ist auch heute so. Welches waren damals die Konsequenzen für Abraham? Er bekam von Gott den Auftrag, die Hagar samt ihrem Sohn Ismael auszutreiben. Das war für Abraham eine schwere Aufgabe. Wir müssen uns das mal wirklich vorstellen. Die Hagar samt mit diesem Sohn Ismael auszutreiben. Er hat doch auch Hagar geliebt. Er hat auch Ismael geliebt. Aber er hat gehorcht. Er hat sie ausgetrieben. Und von den Ausgetriebenen lesen wir dann im Worte, dass sie irre gingen in der Wüste Beersheba und dass Ismael ein Spötter war und ein guter Jäger wurde. Sie mussten ausgetrieben werden, weil der Magdsohn nicht erben durfte mit Isaac, dem Sohn der Freien. Und wir müssen wissen, dass es zwischen diesen beiden Söhnen nie, aber auch gar nie eine Erbschaft oder eine bleibende Verbindung geben kann. Das sind zwei Lager, die sich bis auf den heutigen Tag gegenseitig völlig ausschließen. Der aus dem Fleisch geboren wurde, war ein Jäger und jagt den, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kommt es nun dazu, dass sowohl die Nachkommen von Ismael als auch die Nachkommen von Isaac sich auf die gleiche Verheißung in 5. Mose 18, Vers 18 berufen? Und dass beide diese Verheißung jeweils für sich alleine in Anspruch nehmen. Welches sind die Begründungen dazu? Es ist mir ein Bedürfnis, auf diese unterschiedlichen Begründungen für die gemeinsam beanspruchte Verheißung näher einzugehen. Denn diese Begründungen sind für das Verständnis von der Botschaft, aber vor allem für das Geschehen von dem, was heute in und um Jerusalem vor sich geht, sehr wichtig. Ich möchte zuerst auf die Begründung der Nachkommen von Isaac eingehen, denn ich gehe davon aus, dass uns diese viel besser bekannt ist, weniger Zeit in Anspruch nimmt als die Begründung von Ismael. Paulus schreibt auch in Galater 4, Vers 31, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Und die Kinder der Freien, das sind die aus dem Geist geborenen, von Abraham, dem Vater aller Gläubigen, mit Isaac, dem von Gott verheißenen Sohn, und Jakob, dem Erstgeborenen. Aus dieser Linie ist Jesus Christus hervorgegangen, als der von Moses verheißene Prophet. Und er allein hat das mosaische Gesetz stellvertretend für uns erfüllt und uns berufen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was dem Gesetze unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. Luther sagt, Herr Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast auf dich genommen, was mein ist, und mir gegeben, was dein ist. Das ist das Neue Testament im Blute Jesu zur Vergebung unserer Sünden, des Gesetzes Erfüllung, der einzige Weg, der zum Leben führt. Und nun zu den Begründungen der Nachkommen von Ismael. Ich habe bereits erwähnt, dass sich auch diese Nachkommen auf die gleiche Verheißung berufen, denn diese Verheißung steht genau gleich auch im Koran. Ich möchte diese Stelle kurz zitieren, so wie sie dort geschrieben ist. Und da steht, Gott sprach zu Mose mit den folgenden Worten, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und dann folgt gleich die Auslegung dazu. Und da steht, aus diesen Absätzen geht klar hervor, dass Moses Prophezeiungen aussprach über einen gesetzgebenden Propheten, der nach ihm erscheinen sollte, und dass dieser aus den Reihen der Brüder Israels kommen sollte. Und als Brüder Israels bezeichnet der Koran an dieser Stelle die Nachkommen von Ismael, den Stiefbruder von Isaak. Und dann fährt er weiter, dass der verheißene Prophet kein gewöhnlicher Prophet, sondern ein Gesetzesträger sein müsse, ergibt sich aus den Worten, wie du bist, das heißt, wie Moses ist. Und da Moses ein Gesetzesträger war, musste auch der Prophet, der gleich Moses sein sollte, ebenfalls ein Gesetzesträger sein. Und dann folgt die unmissverständliche Forderung, wir erheben den Anspruch, dass die Offenbarung des Korans mit dem neuen Gesetz und das Auftreten des Propheten Mohammed die Erfüllung der Prophezeiung im 5. Buch Moses darstellen. Das steht so wörtlich im Koran. Und das steht in krassem Widerspruch zu der von Gott für Isaak gegebenen Verheißung. Mit dieser Formulierung treffen hier die Gesetze der Bibel und des Koran frontal aufeinander. Und zwar nicht nur als geistliche, sondern auch als politische Feindschaften. Und damit komme ich zum zweiten Schritt, das heißt zu den Auswirkungen in der Weltpolitik. Die älteren Geschwister unter uns erinnern sich noch an den Völkerbund. Er wurde im Jahre 1919 nach dem Abschluss vom Ersten Weltkrieg gegründet und im Jahre 1946 durch die UNO abgelöst. Der Völkerbund wurde gegründet als Staatenvereinigung zur Sicherung vom Weltfrieden und er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgelöst, weil er den Weltfrieden nicht sichern konnte. Und warum konnte er den Weltfrieden nicht sichern? Der Koran gibt seine Antwort auf diese Frage und in dessen Einführung zur deutschen Fassung, welche im Koran eingebunden ist, steht geschrieben, seinerzeit versagte der Völkerbund, weil er dem Grundsatz vom Koran, wonach ein widerspenstiger Staat mit Gewalt zur Aufnahme internationaler Schiedssprüche gezwungen werden soll, nicht nachlebte. Die Organisation der Vereinten Nationen hat einige dieser Grundsätze aus dem Koran übernommen, steht aber in Gefahr, durch Vernachlässigung ihren Zweck zu verfehlen. Und es ist zu befürchten, dass den Vereinten Nationen das gleiche Schicksal wie dem Völkerbund zuteil wird, denn der Friede kann nur nach den im Koran aufgestellten Grundsätzen errungen werden. Das ist eine Aussage, welche die Politiker doch beachten sollten. Der Islam ist heute in Europa die am schnellsten wachsende Religion. In Deutschland, meines Wissens, sind bereits über 2 Millionen Moslems. In Frankreich gibt es mehr Moslems als reformierte Christen. Brigitte Bardot hat kürzlich einmal gesagt, Frankreich sei das Opfer einer islamischen Eroberung geworden. Vielleicht haben Sie in der Presse gelesen, welche Konsequenz das hatte. Sie wurde verurteilt zu einer Buße und zur Zahlung einer Genugtuungssumme im Betrage von etwa 15.000 Schweizer Franken. Sie hat mit dieser Äußerung gegen das Gesetz zur Anstiftung gegen Rassenhass, Rassenfeindlichkeit verstoßen und wurde deshalb verurteilt. Wie würde es wohl aussehen, wenn die gleichen Gesetze auch bei all den Verunglimpfungen gegenüber bibeltreuen Christen angewendet würde? Gleichzeitig stehen heute mit der vorgesehenen Osterweiterung eine ganze Reihe neuer Staaten vor der Aufnahme in die EU, welche zumindest eine stark islamische Prägung aufweisen. Und das ist nicht von ungefähr. Das steht in engem Zusammenhang mit dem Geschehen in Israel. Und da lassen Sie mich bitte noch einmal eine Stelle aus dem Koran zitieren. Es ist zumindest für heute die letzte Stelle. Und da steht geschrieben, die Nachkommenschaft Isaaks vermehrte sich über alle Massen. Aus ihren Reihen gingen hervor die Propheten Moses, David, Hesekiel, Daniel und Jesus. 2000 Jahre lang herrschten sie über Kanaan und nach dem 7. Jahrhundert vor Christus jedoch, da mussten die Söhne Isaaks und jene, die dem Buchstaben des mosaischen Gesetzes anhingen, Kanaan räumen. Gemeint ist hier die babylonische Gefangenschaft. Und dann steht hier weiter, an ihrer Stadt wurden die Söhne Ismaels, die politischen wie auch die geistlichen Herren. Gott hat Abraham das Versprechen gegeben, dass Israel bis zum jüngsten Tage im Besitze dieses Landes bleiben werde. Und dieses Versprechen ist Wahrheit. Das steht im Koran, genau so. Nur macht der Koran jetzt einen Dreh. Allein im ersten Buch Mose steht mindestens 6-mal geschrieben, dass das Land dem Abraham und seinem Samen ewiglich gegeben werde. Der Koran übernimmt alle diese Stellen, ersetzt jedoch das Wort ewig mit jüngstem Tag und erklärt dann, was nach islamischer Überzeugung der jüngste Tag bedeutet. Ich zitiere nochmals, der jüngste Tag kann nicht den Tag bedeuten, der das Ende der Welt bezeichnet, sondern nur den Tag, an dem das Gesetz Moses ersetzt werden sollte durch die Verkündigung eines neuen Gesetzes zur Leitung der Welt. Gemeint ist Mohammed mit dem Koran. Unser Thema von heute Morgen lautet das mosaische Gesetz und seine Erfüllung. Und das hier ist der Erfüllungsanspruch vom Islam. Und dieser fährt weiter. Der Aufstieg und Niedergang im Geschicke der Völker ist eine normale Erscheinung. Aber diese Übergabe, von der wir reden, die erwies sich als dauernd. Und das wurde vor der Staatsgründung von Israel im Koran, und zwar in der Einführung zur deutschen Fassung, geschrieben. Und im Jahre 1947, also nur ein Jahr vor der Staatsgründung, wurde diese Aufzeichnung mit dem folgenden Text ergänzt. Europäische Mächte und die USA setzen alles daran, diesen Zustand zu ändern. Bis jetzt haben sie jedoch keinen Erfolg gehabt. Das war 1947. Wenn sie überhaupt mit ihren Plänen Erfolg haben sollten, so kann es nur ein kurzlebiger Erfolg sein. Entweder werden sie die neuen israelischen Ansiedler sich zum Islam bekehren und durch einen neuen Vertrag in den Besitz Palästinas kommen, oder sie werden Palästina schließlich wieder verlassen müssen. Denn Palästina kommt denen zu, die den von Gott mit Abraham abgeschlossenen Vertrag gehalten haben. Und nur die Ismaeliten haben diesen Vertrag gehalten. Soweit der Koran. Im Jahre 1948 hat sich dann aber doch etwas geändert. Gott selber hat den ersten Schritt getan zur Einlösung von der an Abraham, Isaak und Jakob gegebenen Verheißung. Er hat sein Volk als Staat sichtbar werden lassen auf der Weltbühne. Was sich aber nicht geändert hat, das ist der unmissverständliche Anspruch des anderen Volkes, der Nachkommen von Ismael. Und zwar als die politischen und die geistlichen Herren in dem von Gott für Israel verheißenen Land mit Jerusalem als dessen Hauptstadt. Der aus dem Fleisch Geborene wurde ein Jäger und verfolgt den, der aus dem Geist geboren ist. Und dieses Gejagtwerden, das hat vor allem in den letzten Jahren ganz enorm zugenommen. Es hat zu Zermürbungsprozessen geführt, zu einem Zermürbungsprozess, der auch immer mehr Ermüdungserscheinungen sichtbar werden lässt. Und deshalb wird das aktuelle Geschehen in Israel mehr und mehr geprägt vom Wunsch nach Frieden. Geprägt vom Wunsch, nicht mehr gejagt zu werden. Kann es zwischen dem Samen Ismaels und dem Samen Isaaks Frieden geben? Zwischen dem aus dem Fleisch geborenen, der als Spötter und Jäger den verfolgt, der aus dem Geist geboren ist? Israel versucht heute, das Ziel vom Frieden auf dem Weg von Grenzverhandlungen zu erreichen. Aber dieser Weg wird nie zum Ziel führen. Er wird immer nur zu befristeten Kompromissen, zu einem falschen Frieden führen. Kaum ist eine Vereinbarung zustande gekommen, so steht schon die nächste Forderung an. Warum können aber Grenzverhandlungen nicht zum Ziel führen? Grenzverhandlungen können deshalb nicht zum Ziel führen, weil beide Völker ein Gesetzesbuch in ihren Händen haben, welches sie legitimiert, das jeweils alleinige Anrecht auf Jerusalem geltend zu machen. Und das sind doch eigentlich nicht die Grenzen das wirkliche Problem, sondern die Gesetze. Grenzverhandlungen, sie behandeln die Symptome, aber die Ursache, die liegt in den Gesetzen. Der Sohn des verstorbenen Präsidenten Assad von Syrien wurde als Nachfolger seines Vaters eingesetzt und vereidigt. Er hat seinen Eid auf den Koran abgelegt. Das Bild wurde in den Medien gezeigt. Er hat den Eid abgelegt auf das Buch, in welchem geschrieben steht, dass die Söhne Ismaels die politischen wie auch die geistlichen Herren im Lande Kanaan seien. Und das für immer. Da kann doch Bashar Assad nicht auf den Golan verzichten. Auch nicht auf Teile davon. Wenn er seinen Eid wirklich halten will und vor seinem Volk nicht als Verräter erscheinen will, dann muss er dafür sorgen, dass nicht nur der Golan, sondern ganz Israel, inklusive Jerusalem als dessen Hauptstadt, in den Besitz der Söhne Ismaels zurückkommt. Und auf dieser Grundlage können Grenzverhandlungen nie zu einer dauerhaften Lösung führen, auch wenn heute die ganze Welt diesen Weg verlangt. Das Ziel vom Frieden kann nur erreicht werden, wenn beide Völker von ihren Gesetzesbüchern gelöst werden. Und das kann aus menschlicher Kraft nie geschehen, weder bei der einen noch bei der anderen Seite. Beide klammern sich mit ganzer Kraft an ihre Gesetze und sind sogar bereit, eher ihr Leben als ihre Gesetze zu lassen. Die Loslösung von ihren Gesetzen kann durch keinen Menschen geschehen, sondern nur allein durch Jesus Christus. Das darf heute im Einzelnen geschehen. Ich denke an die messianisch gläubigen Juden, aber genauso auch an die christlichen Araber. Wir sind dankbar für jeden dieser Menschen, der bereits heute aus diesen Völkern den Weg zu Jesus Christus findet. Und dafür müssen wir beten. Das soll eine Gebetslast sein. Die Loslösung der ganzen Völker jedoch wird es erst dann geben, wenn sich Jesus Christus selber seinem Volke offenbart, so wie Jesus sich damals dem Paulus auf dem Weg nach Damaskus geoffenbart hat. Wenn Jesus für sein Volk erscheinen wird, dann werden zwei Ereignisse der ganz besonderen Art gleichzeitig eintreffen. Als erster wird er sich seinem Volke als der verheißene Messias offenbaren, und sie werden ihn als den erkennen, welcher an ihrer Stadt das Gesetz von Moses erfüllt hat. Sie werden den erkennen, auf welchen sie so lange gewartet haben. Und dann verstehen sie auch, was Paulus in Römer 10 gesagt hat: Christus ist des Gesetzes Ende. Und damit wird sein Volk von einem Augenblick von ihrem Gesetz gelöst. Es wird ihnen die Decke Moses von den Augen genommen. Und der Psalmist, der sagt, man wird es mit Augen sehen, wenn Israel sich bekehrt. Beten wir dafür, dass Israel mehr und mehr nach seinem Messias verlangt, dass sie ihn herbeisehnen. Zum Zweiten wird mit der Offenbarung von Jesus Christus auch das andere Volk, das vom Samen Ismael, im gleichen Moment erkennen, dass sie dem falschen Propheten gefolgt sind. Und da werden auch diese im gleichen Moment von ihrem Gesetz gelöst. Allein diese Loslösungen von den jeweiligen Gesetzen werden die Grundlage für einen dauerhaften Frieden sein. Dann wird es keine Grenzverhandlungen, auch keine befristeten Kompromisse mehr geben. Dann erst wird der Wunsch Israels nach einem dauerhaften Frieden wirklich erfüllt sein. Es erfüllt sich dann das Wort in Philipper 2, Vers 10 und 11, dass in den Namen Jesu sich beugen solle aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes und des Vaters. Nun noch zum letzten Teil. Welche sind die Konsequenzen für unser ganz persönliches Leben? Liebe Geschwister, der Konflikt in und um Jerusalem ist im Grunde genommen der persönliche Konflikt jedes einzelnen Menschen. Ismael und Isaac sind Väter von zwei verwandten, aber ganz verschiedenen und sehr feindlich gesinnter Völker. Es sind zwei Referenzvölker für uns. Als die an Jesus Christus gläubigen und wiedergeborenen Menschen dürfen wir neu eingepflanzt sein in den guten Ölbaum. Eingepflanzt in den, der aus Abraham, Isaac und Jakob hervorgegangen ist. Eingepflanzt in den aus dem Geist geborenen, und das ist Isaac, dessen Verheißung sich in Jesus Christus erfüllt hat. Wer aber Jesus Christus ablehnt, der bleibt eingepflanzt in dem, was aus dem Fleisch geboren ist, und das ist Ismael. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. So einfach ist das. Das aus dem Fleisch Geborene wird nicht erben mit dem, was aus dem Geist geboren ist. Das sind zwei Gesetze, welche gegeneinander streiten. Israel befindet sich politisch in der Zerreißprobe zwischen diesen beiden Gesetzen. Und das Christentum befindet sich geistig in der Zerreißprobe zwischen den gleichen Gesetzen. Paulus sagt in Römer 7, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Hin- und Hergerissensein zwischen diesen beiden Gesetzen erfährt jeder Mensch, der auf der Suche nach Wahrheit, nach Frieden ist. Und ist es da nicht so, dass auch wir das Ziel nach Frieden oft auf dem Weg von Grenzverhandlungen zu erreichen versuchen, so wie Israel? Wer hat nicht schon einmal in seinem Leben gute Vorsätze gefasst, zum Beispiel am Neujahr oder am Geburtstag oder sonst an einem besonderen Ereignis? Aber Hand aufs Herz, hatten diese Vorsätze Bestand? Hatten sie dauerhaften Bestand? Nach meinen Erfahrungen ist das nicht der Fall. Und weshalb werden überhaupt gute Vorsätze gefasst? Gute Vorsätze werden doch nur deshalb gefasst, weil man spürt, weil man merkt, dass im Leben irgendetwas anders oder besser sein sollte. Man spürt den Widerstreit zwischen dem Gesetz im Gemüte und dem Gesetz in den Gliedern, so wie Paulus das ausdrückt. Deshalb werden gute Vorsätze gefasst. Aber sind wir doch ehrlich, diese guten Vorsätze sind doch wirklich nichts anderes als Grenzverhandlungen mit den von uns gesetzten Zielen, legen wir selber die von uns gewünschten Grenzen fest. Und das führt nie zu dauerhaften Lösungen, das führt nur zu befristeten Kompromissen. Gute Vorsätze binden an das Gesetz. Das Gesetz führt in Abhängigkeiten zu Bindungen und nicht zum Frieden. Das Ziel vom Frieden kann nur erreichen, wer vom Gesetz gelöst wird. Und das will der Feind mit allen Mitteln verhindern. Und um das zu verhindern, wird sogar die Wahrheit in Lüge vertauscht. Er ist ja der Vater der Lüge. Wenn der Heilige Geist zur Bekehrung mahnt, dann kommt der Feind und zählt dir auf, was du nach der Bekehrung nicht mehr tun darfst oder was du tun musst. Alle Sachen, die dem natürlichen Menschen widerstreben, und viele weichen dann zurück, verschließen sich dem sanften Mahnen des Heiligen Geistes. In Tat und Wahrheit ist aber genau das Gegenteil der Fall. Der Bund mit Jesus Christus ist der einzige Bund, der dich von den Gesetzen lösen will und selber an kein Gesetz gebunden ist. Denn Jesus Christus sagt, in Römer 10 ist des Gesetzes Ende, das sagt Paulus. Jesus ist des Gesetzes Ende. Er hat uns berufen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, indem er selber das Gesetz Mose an unserer Stelle erfüllt und uns mit seinem am Kreuz von Golgatha vergossenen Blut erlöst hat. Aber was bedeutet das nun im praktischen Leben, berufen zu sein zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes? Ein Mensch, der bemüht ist, gute Vorsätze einzulösen, Leistungsziele zu erreichen und mit dem Einhalten von Geboten der Liebe Jesu teilhaftig zu werden, dieser Mensch ist noch nicht zur Freiheit der Kinder Gottes durchgedrungen. Man muss das Ganze umkehren. Nicht das Halten von Geboten führt zu Liebe Jesu, sondern die Liebe zu Jesu führt zum Halten der Gebote, zum Einlösen von Vorsätzen, zum Erreichen von Leistungszielen. Und das alles erst noch ohne unser Wissen. Moses Angesicht hat geleuchtet nach seinem Umgang mit Gott ohne sein Wissen. Das ist dann kein Krampf mehr, wie manche sich das vorstellen, sondern es ist das Wesen, es ist das Leben einer neuen Kreatur. Denn ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Einzige, was uns zu tun auferlegt wurde, ist Ja zu sagen zu seinem Erlösungswerk und ihn zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen seinen Kräften. Paulus sagt in 1. Timotheus, die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Ja sagen zu Jesus Christus. Wie macht man das? Dazu gibt es kein Schema, das für jeden Menschen genau gleich ist. Es gibt gläubige Menschen, welche die Stunde ihrer Bekehrung, wo sie Ja zu Jesus gesagt haben, ganz genau kennen. Sie wissen, wann und wie sie zum Glauben gekommen sind, und das ist gut. Bei mir war es nicht so. Ich hatte gläubige Eltern, dafür bin ich noch heute dankbar, und ich hatte zu Hause gelernt, den Herrn zu lieben. Und doch gibt es auch in meinem Leben eine ganz besondere Stunde, eine Stunde, die mir bis auf den heutigen Tag immer gegenwärtig geblieben ist. Ich war damals wenig über 20 Jahre alt, wohnte nicht mehr bei den Eltern, und eines Abends betete ich in meinem Zimmer auf den Knien vor dem Bett. In Gedanken dachte ich an das noch vor mir liegende Leben. Und ich hatte Angst, ich hatte große Angst. Angst, dass ich im Laufe meines Lebens untreu werden könnte. Mit zunehmendem Alter ist es doch so, dass sich gewisse Ansichten und Überzeugungen auch ändern können. Ich wusste, dass man im Laufe der Zeit träge werden kann, dass Trägheit zu Ungehorsam, Ungehorsam zu Verblendung, Verblendung zu Verstockung führen kann. Davor hatte ich große Angst. Ich habe in meinem Leben kaum je so intensiv gebetet wie an jenem Abend. Ich habe mit Inbrunst gebetet, Heiland, wenn du siehst, dass ich in meinem Leben abirren sollte von deinen Wegen, wenn du siehst, dass ich dich verlassen sollte, dann bitte, Heiland, nimm mich weg von dieser Erde, nimm mich bitte weg, bevor es so weit kommen könnte. Lass es nicht zu. Ich habe an jenem Abend manche Träne vergossen. Ich war ganz allein. Es war eine Stunde, die liegt Jahrzehnte zurück, die ich auch bis heute nie vergessen habe. Ich sehe das Zimmer noch genauso vor mir, wie es, als wäre es gestern gewesen. Und der Herr hat mich an seiner Hand festgehalten, bis auf den heutigen Tag. Das heißt nun aber nicht, dass ich immer nur auf Wegen des Gehorsams gewandelt wäre oder nie Fehler gemacht hätte. Nein, leider nicht. Aber er hat mein Leben in seine Hände genommen. Er hat mich nie mehr losgelassen. Deshalb kann ich nur rufen, mache ganze Sache mit Jesus. Dann nimmt er dein Leben in seine Hände. Ich sage jetzt noch etwas, das ich eigentlich nicht sagen wollte. Sag's jetzt doch. Es war in der gleichen Zeit, an der gleichen Adresse, im gleichen Zimmer. Da hatte ich eines Tages unerwarteten Besuch. Vor mir stand ein mir völlig unbekannter junger Mann. Er hat sich mir vorgestellt als Mitglied einer christlichen Freikirche und er sei zu mir gekommen, um mich zu ihrer Jugendgruppe einzuladen. Ich war sehr überrascht, denn ich hatte noch nie Kontakte zu dieser Freikirche und schon gar nicht zu dieser Jugendgruppe. Nach anfänglichem Zögern bin ich dann hingegangen und bin dort hängen geblieben. Es war eine Gruppe auf biblischer Grundlage. Da waren etwa 15 oder 20 junge Leute, Burschen und Mädchen, alle so etwa in meinem Alter. Unter anderem waren da auch zwei junge Frauen. Die haben am gleichen Ort gearbeitet, die haben im gleichen Zimmer gewohnt, die hatten auch den gleichen Vornamen. Die eine davon ist dann meine Frau geworden. Wir waren knapp 40 Jahre, heißt mehr als 39, verheiratet. Sie wurde dann heimgeholt, ist jetzt beim Herrn. Die zweite dieser beiden jungen Frauen von damals ist meine jetzige Frau. Sie hatte dann auch geheiratet, allerdings erst einige Jahre später. Ihr Mann wurde auch heimgeholt, er ist auch beim Herrn. Ein lieber, wirklich gläubiger Mann. Ich habe ihn auch gekannt. Er hätte heute Geburtstag. Nach dem Verlust hat der Herr neue Gnade gegeben. Wir sind die übrig gebliebenen von damals. Für wie lange wissen wir nicht. Unsere Zeit, sie steht in seinen Händen. Aber eines wissen wir, es ist unsere Aufgabe, dem Herrn zu dienen, uns gegenseitig zu helfen, das Ziel zu erreichen. Und unser Ziel ist es, wir möchten Jesus sehen. Darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Sie sehen, die persönliche Einladung zu einer Jugendgruppe kann lebensbestimmend sein. Darum laden ein. Und wer ganze Sache macht mit Jesus, dessen Leben nimmt er selber in seine Hände. Ich durfte dies in meinem Leben in manch anderen Situationen überdeutlich erfahren. Wer Ja sagt zu Jesus und ihn von ganzem Herzen liebt, der darf frei sein von den Banden des Gesetzes, der darf berufen sein zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und das allein ist die wahre Erfüllung von dem uns durch Moses gegebenen Gesetz. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Amen. Wir werden noch stille zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir erlöst sein dürfen, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung in dir. Und wir danken, Herr, dass du jetzt auch mit uns, mit der Gemeinde bist. Lass, o Herr Jesus, diese Botschaft. Meine Worte sind unvermögend, o Herr Jesus. Du alleine kannst wirken durch deinen Geist, dass Frucht werden darf, die da bleibt. Und schaffe so, Herr Jesu, dass wer dich noch nicht wirklich angenommen, Ja gesagt hat zu dir, ein Ja aus tiefstem Herzen findet. Denn das alleine ist die wahre Freiheit, berufen sein zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Aus Liebe zu dir erfüllst du selber das Gesetz durch uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Mosimann mit dem Thema Das mosaische Gesetz und seine Erfüllung. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!